Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. Heute ist Vince Ebert mein Gast, Physiker, Kabarettist und Bestsellerautor. Die Gespräche mit Vince sind für mich immer eine Bereicherung und das in doppeltem Sinne. Zum einen ist es immer sehr unterhaltsam, zum anderen nehme ich jedes Mal einen Schwung neue Gedanken und Geschichten mit, über die sich weiter nachzudenken lohnt. Sein neues Buch Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen, passt, wie ich finde, perfekt in die aktuelle Energiediskussion. Über einige der Inhalte haben wir schon in unserem letzten gemeinsamen Podcast gesprochen. Damals schrieb er gerade an dem Buch. Nun haben wir uns nach dem Sprung des Buches an die Spitze der Bestsellerlisten wieder zum Talk getroffen. Viel Spaß mit unserem Update.
Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Nomsen Show.
Grüß dich, Vince.
Guten Morgen. Darf man eigentlich guten Morgen sagen oder veröffentlichst du deinen Podcast irgendwie nachts um 3?
Oder so? Nachts um 0.01 Uhr. Also von daher ist aber guten Morgen eigentlich perfekt im Prinzip. Ich muss ja mit dem Glückwunsch anfangen. Ja, das neue Buch auf der Börsenblatt des Buchhandels, Bestsellerliste von 0 auf 1, Spiegel Bestsellerliste von 0 auf 2. Hast du eine große Überraschung in dir gehabt oder war das eigentlich von vornherein dann irgendwie abzusehen, als ihr die ersten Bestellungen hattet
sozusagen? Ja, es hat sich schon so ein bisschen angekündigt, weil das Buch ist ja schon auf Amazon, kann man ja schon seit einigen Wochen vorbestellen und da war schon ersichtlich, dass da auf ein Riesenrun da passiert und deswegen haben wir alle auf letzte Woche Mittwoch dann so ein bisschen geschielt und dann kam irgendwie vom Verlag die Nachricht, weil die kriegen ja immer die Daten 2 Tage vorher. Also du wirst am Mittwoch auf 2 in die Spiegelliste einsteigen und das war natürlich es
schon cool. Ja, aber das Thema passt ja wie die Faust aufs Auge in die aktuelle Diskussion. Das war ja damals auch noch nicht so richtig abzusehen, oder? Als du geschrieben hattest, ich erinnere mich an unseren letzten Podcast, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Dachte ich mir schon, das ist so ein Thema, das ist nah an der Zeit dran, aber letztendlich richtig beeinflussen kannst du es ja nicht. Ne?
Das ja, also um es jetzt mal ganz zynisch zu sagen, ich bin natürlich Kriegsgewinner. Ne? Ja. Also jetzt rechtzeitig zur Heizperiode. Und mit Ukraine und Gas, Knappheit, jeder macht sich Gedanken, wie hoch ist meine Stromrechnung, steuern wir vielleicht sogar auf ein Blackout oder ein Brownout zu. Und da kommt natürlich ein Buch mit dem Titel noch Lichtblick statt Blackout im Titel noch mal brutal zur rechten Zeit, wobei ich natürlich über dieses Thema eigentlich schon seit 10 Jahren rede. Ich habe neulich auf meiner Facebook-Seite einen Artikel in der Welt, den ich geschrieben habe, vor 10 Jahren, als kurz nach Fukushima dann der Atomausstieg war. Und da habe ich anlässlich dieses Atomausstiegs einen Artikel, ein Essay in der Welt geschrieben, wo ich im Grunde genommen diese Entwicklung schon so ein bisschen vorausgesehen habe, dass ich sage, hey, wir rutschen da in eine massive Energiekrise hin. Und 10 Jahre später sind wir jetzt an dem Punkt.
Ja. Ja, aber jetzt sag doch nochmal, du hast gerade auch Brownout erwähnt. Wie groß sind denn die Gefahren? Auf der einen Seite Blackout, Brownout ist, wenn im Prinzip keine Kohle mehr da ist, ne?
Ja, also ich glaube nicht, ich bin jetzt kein Apokalyptiker, also ein Blackout ist ja, wenn alles runterfährt, das ist natürlich der Worst Case und der wäre wirklich brutal. Ich habe es auch im Buch so ein bisschen beschrieben, dann kannst du ja so ein System, wenn das Deutschland oder sogar europaweit runterfährt, das kannst du ja nicht einfach wie so ein Computer mal in einem halben Tag wieder hochfahren. Ja. Also das würde Tage, wenn nicht Wochen brauchen. Also es wären desaströse Zustände. Dazu wird's, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht kommen. Einfach weil das deutsche und das europäische Stromnetz sehr, sehr gut gewartet wird. Also da sind mehrere tausend Leute, die da überall verteilt in Deutschland, in Europa sitzen, die eigentlich nichts anderes tun, als zu gucken, wie viel Strom wird produziert, wie viel Strom wird abgenommen, die das Netz stabil halten. Das ist ein Riesenakt, weil das Netz ist wirklich sehr, sehr instabil, wenn man das mal wirklich aus einer physikalischen Ebene sieht. Aber die machen da einen hervorragenden Job schon über Jahrzehnte.
Aber kann man das vielleicht nochmal Laien erklären? Also da muss immer Strom fließen und auf der anderen Seite darf nicht zu viel fließen, weil wenn zu viel ist, dann ist der Schlauch auch kaputt, in Anführungsstrichen.
Im Grunde genommen kennt jeder diese berühmten 50 Hertz. mit der Wechselstrom, mit der die, wenn du Strom aus der Steckdose ziehst. Und diese 50 Hertz, die musst du stabil halten. Wenn du zu viel Strom, also wenn jetzt irgendwie der Strombedarf hochgeht und es wird zu viel Strom benötigt, als produziert wird, dann sackt diese Netzfrequenz ab. Mhm. Und das ist brutal. Also wenn die unter 0,2 Hertz runtersackt, also bei 49,8 Hertz, kollabiert das System schon.
Ach krass.
Das Gleiche gilt aber, wenn du zu viel Strom einspeist. Also wenn du zu viel Strom reinschickst, als das praktisch benutzt wird. Hm. Und dann steigt die Netzfrequenz an und da gilt halt auch diese Regel, 0,2 Hertz. Das heißt also, du musst dieses Ding extrem stabil halten und das zeigt irgendwie, was das für ein komplexes System ist.
Ja, deswegen kostet der Strom auch so viel, wenn man ihn...
Wie erzeugt, wie benutzt wird.
Ja, deswegen kostet der Strom, den man zu viel hat und in andere Länder abgibt, ja dann einen selber auch Geld, ne, als Land. Das ist richtig, ja auch irgendwie witzig.
Also das kommt zu dieser absurden... Deswegen habe ich ja natürlich, also ich im Buch geht es ja schon auch neben diesem Klimathema auch schon um ganz konkret um Energieversorgung. Und das große Problem bei der Energiewende ist eben nicht nur, dass wir keine Energiespeicher haben, um diese Schwankungen von Wind- und Sonnenstrom auszugleichen, sondern dass du mit jedem sogenannten grundlastfähigen Kraftwerk, also Grundlast ist irgendwie Kohle, Kernenergie, Gas, also die einfach Strom dann produzieren, wenn er benötigt wird.
Ja.
Ganz stabil und ganz klar. Wenn du das immer weiter abschaltest und hast immer schwankenderen Wind- und Sonnenstrom, dann wird das Netz instabiler, weil du natürlich fast keine Ausgleichsmöglichkeiten durch grundlastfähige Kraftwerke mehr hast. Nee. Das heißt, mit jenem Prozent, in dem ich mehr Solar- und mehr Windstrom einspeise, wird das System instabiler.
Jetzt ist ja Kernenergie einer der großen Punkte auch in der aktuellen Diskussion. Lassen wir da zwei Kraftwerke jetzt doch weiterlaufen. Du hast ja im Buch auch nochmal den Vergleich gebracht, den du auch schon länger bringst, Atomausstieg als Sprung vom Dach, ohne zu wissen, ob man wirklich fliegen kann, bevor man unten aufschlägt. Hast du das sehr wohlwollend aufgenommen, dass dann zumindest zwei Kraftwerke wohl weiterlaufen werden jetzt erstmal?
Ja, ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist einfach, ich meine, ich habe es ja auch im Buch geschrieben, wenn du Kernkraftwerke abschaltest, musst du Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was ja teilweise jetzt auch schon passiert. Wenn du beides nicht willst, brauchst du Gaskraftwerke, die wir in diesem Umfang aber auch nicht haben. Hm. Das heißt also, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, weil auch die europäischen Nachbarländer werden uns, Deutschland ist einfach der größte Stromproduzent mit Frankreich zusammen. Und wenn wir immer weniger grundlastfähige Kraftwerke haben, dann kann auch das Ausland uns nicht mehr mit genügend Strom versorgen.
Ja.
Also das ist ein großes Problem.
Du plädierst ja auch für ein bisschen mehr Pragmatismus. Und ob es jetzt die finnischen Grünen sind, die Kanadier, die Chinesen oder auch im europäischen Ausland, da gibt es ja auch viele Länder, die das ein bisschen entspannter sehen als die Deutschen. Warum ist es bei uns so, dass das... anders behandelt wird, nenne ich es jetzt mal.
Also es ist tatsächlich so, dass Deutschland die einzige Industrienation der Welt ist, in der dieses Thema Kernenergie so emotional und so moralisch diskutiert wird. Mhm. Also natürlich gibt es auch in den USA eine Anti-Atomkraft-Bewegung, in Frankreich sogar, aber es ist nicht kriegsentscheidend. Also es wird, in Deutschland ist es eine moralische Diskussion. Wenn du für Kernenergie bist, musst du irgendwie ein böser Mensch sein. Ich weiß es nicht, mit was das zu tun hat. Es hat wahrscheinlich irgendwie...
Mit unserer Geschichte vielleicht, ne?
Mit der Geschichte zu tun. Also die Grünen in Deutschland, der Gründungsmythos der Grünen ist schon der Atomausstieg. Das war immer so die DNA neben diesem... neben dem Pazifismus-Friedensthema. Die finnischen Grünen, du hast vorhin gesagt, die sind mittlerweile pro Kernenergie, weil eben auch der Weltklimarat irgendwann mal gesagt hat, wir brauchen Kernenergie als eine relativ emissionsarme oder relativ emissionsfreie Art, Energie zu erzeugen, um die Klimaziele zu erreichen. Da gibt es eine große Nature-Studie, die das sagt. Also ich finde es dann immer so witzig, weil die Leute, die sagen, die für Klimaschutz sind, reden immer von Follow the Science. Und jetzt sagen der Weltklimarat, die Nature-Studie, sagen alle, wir brauchen diese Technologie, um wenigstens die Emissionen runterzudrücken. Und jetzt, dann sagen die Leute, nee, also wenn uns die Science nicht in den Kram passt, dann lassen wir das so hinten runterfallen.
Ja, die Geschichte ist ja die, keiner will, glaube ich, irgendwie im Angesicht der Strahlung leben oder dauernd Angst haben, dass ihm irgendein Reaktor um die Ohren fliegt, ne?
Ich zeige eben im Buch ganz klar auf, es gibt diese berühmte ENSAT-Datenbank. Also da wird in der Schweiz, ist ein Institut, das dokumentiert seit über 70 Jahren alle Unfälle, Todesfälle, ökonomischen, ökologischen Schäden, die jede Art der Energieerzeugung verursacht hat. Mhm. Also Kohle, Wasser, Kernenergie, Solar, Wind. Das ist super gut dokumentiert. Und wenn du das anschaust, dann zeigen die Statistiken eindeutig, dass pro erzeugte Energiemenge die Kernenergie mit Abstand am wenigsten Schäden verursacht.
Trotz Fukushima.
Fukushima, Tschernobyl, der Atommüll, die Atommülllagerung, ist alles, und der Uranbergbau ist alles schon mit eingerechnet. Das heißt also, statistisch von den Zahlen her ist tatsächlich, auch wenn das kontraintuitiv erstmal sich anhört, Kernenergie die ungefährlichste Art, Energie zu erzeugen.
Und jetzt gibt es auch eine deutsche Forschergruppe, das ist ja auch beschrieben, die von Berlin aus, aber jetzt in Richtung Nordamerika abgewandert ist, ja, die einen Reaktor konstruiert hat, der sozusagen mit alten Brennstäben arbeitet, ja, bei dem im Prinzip kaum noch giftiges Material übrig bleibt. Warum gibt es ja, den also noch nicht? Das dauert natürlich auch noch ein bisschen.
Ich habe erst gestern mit dem CFO von dieser Firma länger telefoniert. Also das ist ein Dual-Fluid-Konzept. Das ist eine der, es gibt, also Reaktortechnik ist in den letzten 5 bis 10 Jahren macht einen wahnsinnigen Entwicklungssprung. Es gibt ein halbes Dutzend Konzepte der sogenannten vierten Generation. Und dieser Dual-Fluid-Reaktor, der noch in der Testphase ist, der könnte tatsächlich alle Bedenken der Kernkraftgegner eigentlich widerlegen. Der läuft mit Atommüll. Das heißt, du könntest den Atommüll, den wir haben, einfach als Brennmaterial da reinstecken. Die Endprodukte würden so wenig strahlen, dass du eigentlich kein Endlager mehr brauchst. Du könntest kein waffenfähiges Plutonium herstellen. Es gäbe keine Kernschmelzen, weil der Reaktortyp sich selber abschaltet, wenn das Ding zu warm wird. Mhm. Das heißt also, und da gibt es eben nicht nur von Deutschland aus, sondern eben auch von unterschiedlichen Ländern gerade unterschiedliche Konzepte, die alle so kurz vor der Fertigstellung sind. Und deswegen ist es so nochmal so absurd, dass wir Deutschen aussteigen. Also da gibt's gerade weltweit einen unfassbaren Technologie- und Entwicklungssprung, die Welt wirklich ökologisch verbessern könnte. Und wir als Nation, die zu sich sagt, wir sehen uns als grüne Technologie, wir sehen uns als grüne Nation, wir steigen da aus. Das finde ich so dramatisch.
Ja, aber wir hatten ja eine Physikerin als Bundeskanzlerin,
ja,
oder?
Ich will ja jetzt nichts über Frau Merkel sagen, aber ich glaube, das, was sie da gemacht hat nach Fukushima, das war nicht naturwissenschaftlich, sondern das war eher politisches Kalkül. Ja. Also
das ist eine Diskussion und Mutmaßungen in diese Richtung, genau, die sicher noch ein paar Jahrzehnte dauern, ne, bis man dann.
Ich neige auch nicht dazu, weder im Buch noch in meinen Programmen, mich da an Einzelpersonen abzuarbeiten und zu sagen, das war jetzt doof oder warum hat die das gemacht? Das will ich überhaupt nicht diskutieren. Tatsache ist, dass es meiner Meinung nach ein riesengroßer Fehler war, weil wir jetzt im Grunde genommen die Zeche zahlen.
Ja gut, jetzt laufen ja erstmal, so wie es im Moment aussieht, zwei Atomreaktoren in Deutschland weiter und dann, glaube ich, muss man einfach mal beobachten, wie das dann weiter funktioniert. Und du sagst ja auch, die Technik entwickelt sich. Die Franzosen bauen gerade einen Fusionsreaktor, der nochmal anders Energie erzeugt. Das ist aber auch ein Ding, das uns einer anderen Zukunft schon ein bisschen näher bringt. Erklär das doch mal ganz kurz.
Also dieses Buch ist ja im Grunde genommen eigentlich ein optimistisches Buch, ja, weil ich ja für eine konsequente Technologieoffenheit bin und da auch großes Plädoyer habe. Und es gibt eben neben diesen neuen Reaktortypen gibt es eben jetzt endlich einen Kernfusionsreaktor, der in der Erprobungsphase ist, der das Potenzial hat. Also Kernfusion ist im Grunde genommen das Gegenteil von Kernspaltung. Das heißt, du das, was in der Sonne, in jedem Stern passiert. Du nimmst zwei kleine Wasserstoffkerne, bringst die zusammen zu einem Heliumkern und daraus entsteht eine unfassbare Energiemenge.
Und Wasser.
Das ist technisch bis jetzt noch in einem Reaktor nicht möglich, da eine kontrollierte und eine stabile Fusion zu zünden. Aber wenn das der Fall wäre, hätten wir im Vergleich zur Kernenergie noch mal einen Faktor 1 Million Mal mehr Energie pro erzeugte, also du könntest nur mal so du könntest mit einer Menge Wasserstofffusion, die ungefähr die Größe von einem Stecknadelkopf hat, könntest du eine Großstadt von 100.000 Menschen ein Jahr lang mit Strom versorgen. Also das ist die Dimension, von der wir reden. Ja. Und da sind wir aber auch nicht groß investiert. Wir investieren wenig oder gar nichts in grüne Gentechnik, die ja auch wichtig ist, um den Klimawandel, um klimaresistente Pflanzensorten zu entwickeln. Also wir entwickeln keine emissionsarmen Treibstoffe. Wir verbieten den Verbrenner, aber es gibt Forschungen an emissionsarmen Treibstoffen. Und wenn irgendwann mal ein Startup in Amerika so ein Ding aus dem 3D-Drucker erfindet, dann wäre dieses Verbrennerverbot eigentlich vollkommen absurd. Also das heißt, wir fokussieren uns in Deutschland, ich nenne es auch so ein bisschen der grüne Tunnelblick, ohne das jetzt parteipolitisch, sondern wir fokussieren uns auf ein, zwei Themen, Wind, Sonne, Elektromobilität und erkennen überhaupt nicht, dass vielleicht entscheidende revolutionäre Innovationen aus ganz anderen Bereichen kommen können.
Ja, ich fand ja auch ganz cool in deinem Buch zu lesen, dass es, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch einen Deutschen gibt, der ein Kunstharz irgendwie erfunden hat, das CO2 aus der Luft entnimmt und bindet. Dann könnte man ja einfach weiter CO2 in die Luft blasen, wenn das irgendwie funktioniert. Also
zum Schluss, im dritten Teil vom Buch biete ich eben auch Lösungen und es sollte eben kein Buch werden, in dem ich irgendwie sage, das ist alles doof, was wir machen und also so dieser typische alte weiße Mann, der sagt, früher war alles besser, eben nicht. Es gibt eben weltweit ganz, ganz viele Projekte, du hast es angesprochen. Der Robert Lackner, das ist ein Professor, das ist ein Deutscher, der an der Arizona State University einen speziellen Lack entwickelt hat, mit dem du die Häuser streichen kannst. Und dieser Lack bindet CO2 und zwar zu einem Faktor 1000-mal mehr als Pflanzen. Mhm. Das ist auch noch in der Entwicklungsphase, aber das sind alles absolut geniale Ideen. Und ich schreibe im Buch eben auch, wir sind eben nicht dabei, die Welt den Planeten zu zerstören. Wir sind schon mittendrin mit Tausenden von kleineren und größeren Projekten, die Welt eigentlich zu verbessern. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Ja, und du zitierst ja auch Zukunftswissenschaftler Matthias Horks, der sagt, der Weltuntergang ist der Größenwahn der Depressiven. Ja. Inwiefern unterstreichst du das? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, ja, oder?
Also, ich sehe halt, dass in Deutschland speziell, also die Fridays for Future Bewegung ist ja schon auch europaweit, aber in Deutschland ist sie am größten, am stärksten, dass es halt einfach so eine apokalyptische Vision ist. Also dass man im Grunde genommen mit so einer morbiden Faszination sagt, die Welt wird untergehen, es wird ein Point of No Return geben. Und das Absurde an der Geschichte ist, ich habe mir diesen Weltklimabericht mal in Gänze durchgelesen. Du findest in keinem Absatz das Wort Apokalypse, Weltuntergang. Es ist, natürlich schreiben die Forscher, durch den Klimawandel werden Probleme entstehen. Aber es ist in keinem Absatz die Rede, dass es einen Point of No Return gibt. Alle Szenarien, selbst die Worst-Case-Szenarien sagen, dass dennoch trotz des Klimawandels die Welt wohlhabender wird, immer weniger Menschen an Hunger leiden müssen, dass wir natürlich was dagegen machen müssen, dass wir uns mit dieser Situation auf diese Situation einstellen müssen. Das ist klar. Aber es gibt keine Apokalypse. Ich schreibe es im Buch auch. Ist ein schöner Vergleich, finde ich. Viele denken, der Klimawandel ist wie so ein Meteorit, der auf die Erde einschlägt und dann ist alles vorbei. Aber wenn man diesen Weltklimabericht liest, dann ähnelt der Klimawandel eigentlich einer Erkrankung wie Diabetes. Also, wo man natürlich was dagegen machen muss, wo man sich einstellen muss, wo man sein Leben vielleicht auch umstellen muss. Aber Diabetes ist kein Todesurteil. Man kann sich darauf einstellen, man kann sich anpassen.
Jetzt habe ich ja im Zuge meiner Arbeit als Journalist seit Jahrzehnten immer wieder diese großen Sitzungen der ganzen Welt verfolgt, die sich auf Klimagipfeln einigen und dann wieder entzweien und dann doch einigen. Und dann gibt's immer wieder Berichte. Und jetzt das Letzte, was ich in dem Sommer, als es auch bei uns so heiß wurde, irgendwie gelesen habe, auch ganze Landstriche in Amerika mit Millionen von Menschen werden halt irgendwann nicht mehr bewohnbar sein, wenn es so mit der Hitze weitergeht. Was macht dich da so optimistisch, dass man irgendwann das große Ganze verändern kann? Also, dass diese Erde weiter erwärmt wird oder so? Da braucht es ja schon einen massiven Impact, um dagegen zu steuern. Ja, ja. Weil das ist ja wie so ein Tanker, der jetzt Jahrzehnte in die falsche Richtung gefahren ist.
Genau. Auch, ne? Naja, also auch da muss ich sagen, wenn man diese Berichte über zum Beispiel diese Klimaflüchtlinge, Klimatoten, unbewohnbare Regionen ansieht, auch da schreiben eigentlich die Forscher immer dazu, Bangladesch oder Südvietnam wird dann unbewohnbar, wenn wir keine Anpassungsmaßnahmen vornehmen. Aber das ist ja nicht realistisch. Also die Vietnamesen und die Bangladeschi gucken ja nicht 30 Jahre lang zu, wie denen auf einmal der Meeresspiegel steigt. Das heißt, und die haben, und Bangladesch ist ein sehr gutes Beispiel, das ich auch im Buch beschreibe. Noch vor 50 Jahren hat Bangladesch im Jahr, ich glaube, über 10.000 Tote durch Naturkatastrophen gehabt, durch Hurricanes, durch Flutwellen und so weiter. Bangladesch ist in den letzten 50 Jahren hat einen wahnsinnigen wohlhabenden Sprung nach vorne gemacht. Dadurch hat man immer mehr Geld und Anstrengungen in Dammbau, in Katastrophenschutz, in Frühwarnsysteme gesteckt. Inzwischen sterben in Bangladesch durch Flutkatastrophen pro Jahr 12 Menschen. Das heißt also, da hat man in den letzten 50 Jahren durch Anpassungsmaßnahmen unfassbar viel erreicht. Und wenn man den Holländern vor 200 Jahren gesagt hätte oder vor 300 Jahren gesagt hätte, ihr dürft keine Dämme mehr bauen, dann gäbe es Holland nicht. Das heißt also, ich glaube, dass diese Anpassungsmaßnahmen, die Anpassungsfähigkeit des Menschen, sich an üble Bedingungen anzupassen, die wird total unterschätzt. Und man muss dazu sagen, wenn ich natürlich alles Geld in eine CO2-Vermeidung stecke, das ist eigentlich die absurde Nachricht, habe ich eigentlich kein Geld und keine Ressourcen mehr, um Anpassungsmaßnahmen zu verfolgen. Ja. Das heißt also, wir müssen da eine Balance finden und müssen sagen, wie realistisch ist es denn wirklich, dass wir die CO2-Emissionen global runterdrücken können? Und wenn es eben nicht realistisch oder viel zu teuer ist, plädiere ich dafür, dass man sagt, man nimmt das Geld lieber und versucht, mit der Situation besser klarzukommen.
Jetzt habe ich die Tage eine wirklich interessante Geschichte gelesen, dass die Boston Consulting Group hat eine Studie gemacht und viele Deutsche halten sich ja für besonders nachhaltig, umweltfreundlich und im besten Sinne des Wortes grün, kaufen nachhaltige Produkte als Konsumenten und so weiter. Und die Studie sagt aber eindeutig, dass wir Deutschen da nicht an vorderster Front unterwegs sind, sondern wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, sind wir eigentlich diejenigen, die da auch noch ein bisschen Luft nach oben haben. Ja? Also dass es dann also doch auf dem Papier anders guckt.
Natürlich, es sind, in der es sind teilweise es sind rituelle Handlungen. Also wenn man sich anguckt, jeder behauptet, er ist für Klimaschutz und er ist für Nachhaltigkeit. Und wenn man dann sich anguckt, wie die Zahlen aussehen, also 1,2% der Autos in Deutschland sind Elektroautos, etwa 5% der Umsätze sind Bioprodukte. Eine große Spiegelumfrage über das Reiseverhalten der Deutschen haben die meisten gesagt, sie trotz des Klimawandels sehen sie keinen Grund, sich da im Reisen einzuschränken. Aber wenn du die Leute auf der Straße fragst, was ist ihnen wichtig, dann sagen sie natürlich Nachhaltigkeit und Klimawandel und Klimaschutz. Also das heißt, es ist halt schick gerade. Es ist ein hippes Thema und man schießt sich sozial ins Abseits, wenn man sagt, na ja, also ich lebe eigentlich nicht besonders nachhaltig.
Genau. Ja, wie sieht's denn bei dir? Jemand, der so ein Buch schreibt, ist dann natürlich auch, also muss dann solche Fragen beantworten. Wie nachhaltig bist du denn unterwegs? Ich glaube, dass du nachhaltiger unterwegs bist, als viele denken. Ihr wohnt ja jetzt auch nicht auf besonders großer Fläche und so, ne?
Also wir wohnen in Wien auf 41 Quadratmeter. Ja. Also jetzt nicht aus weltanschaulichen Gründen, sondern wir haben ja ein Jahr in New York verbracht. Ich habe da auch gespielt. Wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Und da haben wir auf 30 Quadratmeter gelebt. Und das fanden wir beide am Anfang komisch. Und dann war es aber irgendwie so geil, wenig zu besitzen, eigentlich nur mit zwei Taschen rüber zu fahren, dass wir gesagt haben, wenn wir zurückkommen, weil die Wohnung, die wir jetzt haben, das ist die Uraltwohnung von meiner Frau, die sie als Studentin noch hatte. Die haben wir immer behalten, weil wir die ganze Zeit vorher in Frankfurt gelebt haben als Wohnsitz. Und dann haben wir gesagt, wenn wir zurückkommen, versuchen wir uns eine größere Wohnung. Aber dann sind wir in diese 41 Quadratmeter Wohnung gekommen, die super liegt, die super süß ist. Da habe ich gesagt, warum brauchen wir eine größere Wohnung? Ja, das ist doch super hier. Also das heißt, ich, der so ein bisschen die Nachhaltigkeitsbewegung durch den Kakao ziehe, lebe wahrscheinlich wesentlich nachhaltiger als die großen Leute, die dann vor die Kamera treten und sagen, wir müssen das Klima schützen.
Ja. Bei dir war es ja auch die Frau. Also bei uns ist ja auch so, dass meine Frau irgendwann mit Marie Kondo und Co. ankam und sagte, wir müssen mal gucken, wie es mit weniger geht. Und ich empfand es als so befreiend, sich das von ganz super, viel Zeug zu lösen. Jetzt man muss, ich weiß jetzt nicht, diese Herangehensweise von Kondo zu sagen, liebe ich jetzt dieses Buch oder nicht oder so. Aber so ein Gefühl dafür zu bekommen, was brauche ich wirklich in meinem Leben oder was will ich in meinem Leben haben und was nicht, das hat mir eine große Freiheit gegeben. Und jedes Mal, wenn wieder so ein Karton zu Oxfam ging oder vor die Tür zum Verschenken, hat man gedacht, ein bisschen weniger.
Also ich fand es auch, ich fand es wahnsinnig befreiend. Also ich war noch nie so ein großer Jäger und Sammler, aber es sammelt sich halt dann doch was an. Wir haben in Frankfurt auf 120 Quadratmeter gelebt, da sammelt sich einfach was an. Und hier bei 41 Quadratmeter musst du tatsächlich buchstäblich bei jedem kleinen Fitzelchen überlegen, brauche ich das wirklich oder kommt es weg?
Ja. Also gut, wir ziehen ja jetzt nach Berlin um. Da ist auch nicht so viel jetzt. Das ist halt auch gut, ne? Wenn du dann vorher schon mal aussortiert hast, dann hast du nicht mehr ganz so viel. Aber mit Kind ist natürlich noch was anderes. Da musst du ein paar andere Dinge auch noch mitnehmen. Aber Wien für dich als Homebase, das wird sich jetzt erstmal auch nicht mehr ändern, oder? Du bist jetzt schon halber also Wiener.
Es muss viel passieren, dass ich wieder irgendwie meinen Wohnsitz nach Deutschland verlagere, weil ich liebe Österreich generell. Wien ist natürlich eine super, super, super Stadt. Aber auch ich bin halt begeisterter Skifahrer. Die Familie meiner Frau, die sind in Salzburg. Das heißt also, im Winter können wir da irgendwie zu meiner Schwiegermutter ins Haus und können dann eine halbe Stunde ins Skigebiet fahren. Also das ist schon ein tolles Land.
Seit wann bist du Skifahrer? Schon immer?
Ich bin schon immer Skifahrer. Ich habe es halt die letzten Jahre durch die vielen durch das Tourleben und wenn du halt in Deutschland in Frankfurt, da ist halt jedes wenn du dann 6 Stunden mit dem Auto fahren musst, um ins Skigebiet zu kommen, ist das irgendwie übel. Aber ich habe es immer gerne gemacht, im Studium, in der Schule. Und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt wo wir in Österreich sind, jetzt fange ich wieder an und ich finde es großartig. Und deswegen, ich bin im Herzen Österreicher.
Aber dann auch so Kommando schwarze Piste oder eher gemütliches Runterwählen auf nicht allzu steilen Hängen?
Nein, das ist schon klar. Also ich fahre, glaube ich, schon ganz okay. Ja. Ich will jetzt nächstes Jahr mit Offroad anfangen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer.
Unter Anleitung.
Also wir waren diesen Winter eine Woche in Lech am Arlberg und da ist ja das Paradies der Offroad-Fahrer. Und da werde ich mir irgendwie nächstes Jahr, wir haben schon gebucht, ich werde mir dann nächstes Jahr einen Skilehrer nehmen, weil das ist natürlich auch gefährlich, wenn du da irgendwie eine Lawinenkunde oder sowas. Und dann halt irgendwie raus und in die ungesicherten Pisten.
Ja, ich bin, also insofern ist man ja sicher, weil man jemanden dabei hat, der sich auskennt. Ich bin mal Skirennen gefahren und seit ich mich vor 10 Jahren so mal echt dann, also ja, als Kind und Jugendlicher, ne, als wir in Bayern gewohnt haben. Aber später hat sich das danach auch, nachdem wir in Hannover wohnten und so, ist das auch weniger geworden mit dem Skifahren. Und mich hat so gewaffelt vor 10 Jahren. Ich habe mir auf einem Steilhang Rippen gebrochen, Nieren gequetscht, aber mir einen Motorradunfall. Und seitdem, ich neige ja dann auch zum Schnellfahren, wenn dann keiner unterwegs ist und so, und dann Gas zu geben. Und danach war ich dann auch noch 2-mal und ich merke, ich bin sofort wieder in diesem alten Modus drin. Und dann hat es mich nochmal gewaffelt. Glücklicherweise ist da nichts passiert. Ja. Ich hätte schon auch Lust, mit meinem kleinen Skifahren zu gehen. Meine Frau ist jetzt nicht so Skifahrerin, aber... Ja. Ich liebe das auch sehr. Und ich glaube, wenn man Skifahren möchte, dann auch gerne jetzt fahren, weil irgendwann gibt es vielleicht auch keinen Schnee mehr, ne? Also
Ja, es ist schon in Österreich so, dass manche Gletscher jetzt sagen, oh, wir machen, also ich habe jetzt neulich gehört, dass normalerweise konntest du am Kitzsteinhorn immer fahren im Sommer, aber da ist jetzt so wenig Schnee, dass die jetzt auch zugemacht haben über die Juni, Juli Monate. Also das ist schon, also man merkt schon die Auswirkungen, um das jetzt mal ein bisschen wieder zurück zum Thema zu bringen.
Das schon.
Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, dem Ganzen konstruktiv zu begegnen und wirklich was zu machen, was Sinn macht.
Ja, ich finde ja auch spannend, dass du so ein paar Dinge dann im Buch auch nochmal von der anderen Seite betrachtest, wie den legendären Club of Rome, wo du sagst, eigentlich sind diese ganzen Endzeitprognosen so nicht eingetreten, wie die das damals
Der Club of Rome, der vor ziemlich genau 50 Jahren rauskam, hat ja irgendwie ausgerechnet, dass es bis zum Jahr 2000 eigentlich keine Rohstoffe mehr gibt. Und die haben natürlich, es ist einfach zu sagen, ich mache mich lächerlich über die, weil die zu doof waren. Das stimmt nicht. Es waren damals eine der besten Wissenschaftler, die haben damals die besten Computermodelle, die zur Verfügung waren, haben die genommen. Und die haben aber einen grundsätzlichen Denkfehler gehabt. Sie gingen davon aus, dass sich die Zukunft aus der Vergangenheit ergibt. Das heißt, die haben den Bedarf von bestimmten Rohstoffen rückblickend geguckt, wie hat sich das entwickelt, haben dieses Stück abgeschnitten und vorne wieder angeflanscht. Und so funktioniert aber Zukunft nicht. Innovationen, revolutionäre Erfindungen machen zum Beispiel bestimmte Rohstoffe komplett unnötig. Oder durch moderne Produktionstechniken werden die Rohstoffe, brauchst du viel weniger davon. Ich schreibe im Buch zum Beispiel dieses schöne Beispiel von Waltran. Also während der industriellen Revolution war Waltran eines der ganz, ganz wichtigen Rohstoffe, die man für Schmiermittel, für Seifen, für Motoren gebraucht hat. Und deswegen wurde Pottwale bis an die Grenze gejagt. Und dann kam irgendwann mal, weil dadurch natürlich der Preis für Waltran nach oben gegangen ist, weil es immer weniger gab, dann hat irgendein Amerikaner aus Steinöl Petroleum hergestellt. Also hat ein Verfahren entwickelt, um Waltran zu ersetzen durch Petroleum. Und Waltran war praktisch über Nacht nicht mehr nötig. Und dadurch haben sich die Walbestände komplett erholt. Also das ist ein schönes Beispiel, dass eine Innovation einen Rohstoff komplett ersetzen kann.
Ja, und diese Denkfehler machen wir ja auch im Alltag immer wieder, ne? Dass wir die Zukunft an dem messen, was in der Vergangenheit passiert ist und sich einfach andere Dinge ergeben.
Also wir können uns, natürlich ist es schwer, sich unberechenbare neue Innovationen vorzustellen, weil wenn wir sie vor uns vorstellen könnten, dann gäbe es sie ja jetzt schon. Ja,
genau.
Und
ja. Ja, und was ich ja auch im Zuge der aktuellen Diskussion immer wieder interessant finde, habe einen Bekannten, der sagt immer, wenn man irgendwas macht, dann passiert irgendwas. Und manchmal weiß man gar nicht, was sich durch eine vielleicht gut gemeinte Entscheidung am Ende des Rattenschwanzes irgendwie für Dinge ergeben. Ich habe jetzt gerade mit meinem Vermieter hier vom Büro gesprochen, weil wir nach Berlin umziehen und ich Büro gekündigt habe. Und die haben auch viele Häuser, diese Genossenschaft. Entschuldigung. Und er sagt, ein Problem, was noch gar keiner auf dem Schirm hat, offensichtlich, ist, wenn jetzt alle im Winter zu wenig heizen, haben wir im Frühjahr ein riesiges Schimmelproblem, weil dann natürlich andere Probleme wiederkommen. Ich sage, ja, stimmt eigentlich. Und das ist auch so ein kleines, ganz praktisches Beispiel von Dingen, die passieren, wenn man eben so fokussiert irgendwie alles außer Acht lässt, was danach folgen könnte, ja.
Genau, also ich habe auch so ein Kapitel über komplexe Systeme geschrieben, dass es schwierig ist, in komplexen Systemen gute Entscheidungen zu treffen, weil wir denken linear. Also wir sagen, ein bestimmter Input hat einen klaren Output zur Folge. Aber oftmals in komplexen Systemen ist es so, dass so viele Einflussgrößen vorhanden sind, dass der Input vielleicht sogar das Gegenteil von dem erzeugt, was du eigentlich, ich mache dieses schöne Beispiel, es gab in Indien unter der britischen Kolonialherrschaft eine große Schlangenplage. Und damals hat der britische Gouverneur dann gesagt, um dieser Schlangenplage Herr zu werden, kriegt jeder, der uns einen abgeschlagenen Schlangenkopf bringt, eine Prämie.
Genau, die haben Schlangen gezüchtet am Ende, ne?
Genau. Was die Leute gemacht haben, sie haben in ihren Hinterhöfen Schlangen gezüchtet, den Kopf abgehauen, um die Prämie zu kassieren. Das heißt, man hat genau das Gegenteil von dem entwickelt, was man eigentlich wollte. Ja. Und da muss man eben sehr, sehr schwer. Politische Entscheidungen, ich will es jetzt gar nicht kritisieren oder sowas, sind halt oft, bauen auf diesen linearen Ketten auf. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, in so einem komplexen System wie eine Gesellschaft oder überhaupt das ganze Weltsystem. Wir sehen das jetzt ja auch in diesen ganzen Lieferkettenproblemen, was da alles entsteht, was da auf einmal ein Rattenschwanz zukommt. Ja. Man muss sehr, sehr genau aufpassen, was ist eine clevere Entscheidung, was muss ich wirklich tun, um einen gewünschten Effekt zu erzielen.
Ja, ja. Und was ich immer wieder beobachte, gerade auch im Zuge von Social Media und dass heute eben auch das mediale Echo so schnell kommt, dass oft Entscheidungen auch anhand dessen offenbar so ein bisschen mitentschieden werden. Und natürlich auch viele Menschen, die Social Media unterwegs sind, die haben zu jedem Post sofort eine Meinung, auch wenn es ein komplexes Thema ist. Der legendäre Satz meiner Frau gleich am Anfang unserer Beziehung, als ich sie mal was fragte, sagte sie, da muss ich mal drüber nachdenken, da können wir morgen nochmal reden. Den höre ich in den seltensten Fällen, auch wenn es um größere Probleme geht, ja, wo du denkst, ja, dann nehmt euch doch mal einfach Zeit, um eine richtig gute Entscheidung zu treffen oder eine, die zumindest optimal ist, was die Rahmenbedingungen angeht, anstatt schnell irgendwas rauszuhauen, nur damit man den Applaus von der einen oder anderen Seite bekommt. Ja, ja. Das finde ich sehr schade.
Du hast dieses Problem natürlich auch beim globalen Klimaschutz. Also wir können als westliches Industrieland, wir können natürlich Technologien abschaffen, verbieten und runterfahren. Verbrennungsmotor zum Beispiel. Das wird aber dazu führen, dass Länder wie China zum Beispiel, die jetzt aufkommen, die jetzt ihren Wohlstand versuchen zu vermehren, dass die diese Patente aufkaufen und dann die Verbrennungsmotoren eben in China oder in Brasilien oder wo auch immer bauen. Weil andere Länder, und das ist das große Problem beim Klimaschutz, andere Länder andere Prioritäten haben. Also China ist in den letzten 15 Jahren, hat es geschafft, Millionen von Menschen auf einen bescheidenen Wohlstand zu bringen. Und es sind immer noch wahnsinnig viele arme Leute in diesen Schwellenländern. Und die haben natürlich, die sehen natürlich, dass wir einen wahnsinnigen Wohlstand haben und die wollen an diesem Wohlstand teilhaben. Und für die ist Klimaschutz nicht die Top-Priorität. Die wollen reisen zum ersten Mal in ihrem Leben. Die wollen zum ersten Mal konsumieren. Das ist natürlich für den globalen Klimaschutz ein Desaster. Aber man muss sich doch mit diesem mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Wir können auch nicht mit dem Tunnelblick hingehen und können sagen, wir machen das aber und vollkommen ignorieren, dass andere Länder gleichzeitig die CO2-Emissionen hochfahren.
Ja. Was ich bei dir ja auch echt, muss ich ja wirklich sagen, Respekt beeindruckend finde, dass du, wenn du deine Postings machst, auf LinkedIn zum Beispiel, die sind ja dann auch immer meinungsstark und so, und da entspinnt sich dann oft eine ewig lange Diskussion, in die du dich in den seltensten Fällen einklingst. Musst du dich da also zurückhalten oder lässt du es einfach mit Absicht dann laufen und sagst, komm?
Also manchmal lasse ich es laufen. Also LinkedIn geht noch, aber Facebook ist halt richtig fett Traffic bei mir. Ja. Und da kann ich es oft auch nicht. Das sind dann so viele Posts und so viele Kommentare. Und bei manchen klinke ich mich ein. Hm. Ich versuche immer, die Emotionen runterzuhalten. Das ist manchmal echt schwer, weil viele Leute natürlich auch aggressiv mir gegenüber sind. Ja. Aber da versuche ich eben, möglichst ruhig zu antworten und sachlich zu antworten. Das ist echt schwierig. Es geht auch an die Nerven. Aber man muss auch sagen, ich habe, wenn ich jetzt LinkedIn und Facebook angucke, auch eine ganz, ganz große Community, die wirklich interessiert sind an dem Thema. Ja. Es sind dann doch nur vielleicht 5% der Leute, die Krawall machen wollen. Ja. Und der Rest sagt, hey, das ist interessant. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das will ich auch. Das ist ja meine Intention. Ich bin ja kein Provokateur, der sagt, dass die sind alle bescheuert, die nicht so denken wie ich, sondern ich will einfach aufzeigen, es gibt bei bestimmten Themen, eben was den Klimaschutz, was die Energieversorgung angeht, auch andere Perspektiven. Und man kann dann nicht sagen, das ist alles blöd, nur weil es nicht meiner Meinung entspricht.
Und wie versuchst du zu vermeiden, dass man dich von welcher Seite auch immer vor den politischen Karren spannt? Das scheint mir auch eine echte Herausforderung.
Das versuchen natürlich ganz viele. Also ich habe in diesem Buch, ich habe mich sehr, sehr lange mit Professor Jochen Marotzke unterhalten, den ich auch im Buch beschreibe. Der ist Direktor vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, einer der Leitautoren vom IPCC.
Also vom Weltklimabericht.
Weltklimabericht, genau. Also einer der großen, der da auch publiziert. Der hat sich das Kapitel über Energieversorgung, über Klimaschutz, über den derzeitigen Stand, was die Klimaforschung angeht, durchgelesen, hat gesagt, also Herr Eber, da müssen Sie sich keine Gedanken machen, das ist alles soweit. Ich habe sogar Quellen vom IPCC angegeben. Also so. Also selbst wenn du offizielle Quellen vom IPCC, vom Weltklimaratbericht angibst und sagst, da steht nicht das Wort Apokalypse drin. Das ist eine Überdramatisierung. Selbst dann werfen dir einige Leute vor, du wärst ein Klimaleugner oder sowas. Das ist natürlich eine Methode, einen in so eine Ecke zu stellen. Und ich glaube, das ist für unsere Debattenkultur, um die es mir ja auch im Buch geht, fatal, weil ganz, ganz viele Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik, im Journalismus sehen die Sache schon sehr klar, aber sagen mir oft, ich traue mich nicht damit in die Öffentlichkeit zu gehen oder in einem Interview das zu sagen, weil ich eben nicht in diese Ecke gestellt werden will. Und das ist natürlich Gift für eine offene Debatte. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, ich vertrete diese Meinung, ich kann mir nichts vorwerfen, was Quellen angeht, was wissenschaftliche Seriosität angeht. Wenn einige versuchen, das tatsächlich mich in so eine komische Ecke zu stellen, muss ich damit leben.
Ja. Ja gut, aber du hast mittlerweile ja auch genug Erfahrung, damit leben zu können, und du machst das ja auch sehr erfolgreich, und du hast dir den optimistischen Blick in die Zukunft zumindest immer bewahrt und machst das hoffentlich auch weiterhin. Und ich darf dich natürlich nicht aus diesem Podcast entlassen ohne deinen besten Song der Welt. Jetzt haben wir ja schon mal eine Podcast-Ausgabe gehabt, da hast du Physical von Olivia Newton-John genommen. Gibt es denn noch einen anderen Song, mit dem du viel verbindest in deinem Leben, den du jetzt mit draufpacken würdest?
Habt ihr das Odenwald-Lied?
Nein, also da weigere ich mich. Es sollte schon so allgemein in diese Welt passen, ja.
In diese Welt passen. Also, ich habe neulich seit ewigen Zeit mal wieder im Kino gewesen und habe mir mit meiner Frau diesen Elvis-Film angeguckt, der übrigens hervorragend ist, von Baz Luhrmann. Und ich fand In the Ghetto immer wahnsinnig geil. Er hat jetzt überhaupt nichts mit Klima- und Energieversorgung zu tun. Aber vielleicht, weil ich ja irgendwie so aus dem bayerischen Odenwald so ein bisschen in the Ghetto aufgewachsen bin, finde ich das nett.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Lieber Vince, weiter viel Erfolg mit dem Buch und viel Spaß auf Tour und bewahr dir deinen optimistischen Blick auf diese Welt. Danke dir.
Danke. Bis dann.
Servus. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt's auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt's einen ganzen Schwung Links dazu. Dir nur das Beste, danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.